Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung.
Wir, das sind Tina Heidmann, Supervisorin aus Gütersloh und Lehrende an der Uni Bielefeld und
Henning Schnieder, Supervisor aus Bremen und Lehrender an der Hochschule Emden-Leer.
Wir sprechen jeden ersten Mittwoch im Monat mit Personen aus Wissenschaft und Praxis, die Expertise zu Themen zur Verfügung stellen können, welche für Supervision und Beratung relevant sind. Wir verstehen uns als theoretisch informierte Praktizierende und uns ist wichtig, möglichst viele Aspekte zu berücksichtigen, um der Komplexität der Sache gerecht zu werden. Und damit hallo und herzlich willkommen. Hallo Henning.
Hallo Dina.
Wir haben ja beide soziale Arbeit studiert, beziehungsweise ich damals ja noch Diplom-Sozialpädagogik an Hochschulen, bevor wir Supervisoren wurden und haben dann später den Master in Bielefeld studiert. Und ich wollte dich mal fragen, Henning, als du angefangen hast, soziale Arbeit zu studieren, war es da üblich bei euch, auch begleitend Supervision zu bekommen, also während des Studiums, oder war es vielleicht sogar verpflichtend, daran teilzunehmen?
Nur im ersten Semester gab es ein Seminar, das nannte sich professionelle Selbstreflexion, glaube ich. Das war gleich im ersten Semester, angeleitet durch Menschen aus der Praxis. Und danach gab es das nicht mehr tatsächlich. Ich denke noch mal kurz nach. Es gab so Praktika-Begleitung danach, wo man so Praxiserfahrung reflektieren konnte. Die waren aber auch alle nicht teilnahmeverpflichtungs ausgeschrieben. Und begleitende Supervision, Intervision sonst nicht.
Das finde ich total interessant. Also es war Seminarcharakter mit sowas wie, was wir heute Berufsrollenreflexion nennen würden wahrscheinlich,
genau.
Oder?
Genau. Und das war natürlich, das war ja im ersten Semester, ne? Also ich hatte noch überhaupt keine wirkliche Vorstellung davon, was soziale Arbeit bedeutet und sollte, glaube ich, so dazu dienen, eine Vorstellung davon zu bekommen, was es bedeutet, über sein eigenes Handeln nachzudenken. So, das war ein Praktikum aus einer Einrichtung. Ich meine, das war eine Erziehungsleitung, pädagogische Leitung, die dort auch viel aus der eigenen Praxis erzählt hat. Und dann haben wir so anteilig so ein bisschen auch eigene Biografiearbeit gemacht, meine ich.
Das finde ich wirklich total interessant. Wann hast du nochmal studiert? In welchem Jahr war das? Wann hast du angefangen?
2011 bin ich angefangen.
11, okay. Weil als ich angefangen habe, das war 2001 zu studieren an der FH in Bielefeld damals, da war es nicht Teil des Studiums. Also man musste das nicht machen. Aber ich hatte Glück, reinzurutschen in ein Projekt, was damals an der FH lief, von Wolfgang Weigand. Und das hieß Grundausbildung Beratung. Und das war dreisemestrig. Also ich war dann das erste, zweite und dritte Semester da drin. Das fing dann so an mit das erste Semester war Schwerpunkt Selbsterfahrung und Gruppenerfahrung und so weiter. Und sehr viel Wissensvermittlung, was ich übrigens heute auch echt noch nutze. Auch die Materialien von damals nutze ich heute noch. Und dann war es zuletzt so im dritten Semester war es dann so Kleingruppen, in denen auch Praxisphasen begleitet wurden. Da habe ich aber nicht so eine gute Erfahrung gemacht. Da hatte ich eine Supervisorin in meiner Kleingruppe, die hatte so eine Idee von Supervision mit also so einer heftigen Form von Konfrontation, so heißer Stuhlmäßig. Das fand ich echt schwer, also zu erleben, wenn das anderen passiert ist, und habe dann so auch ja echt ein bisschen also mehr als Aufregung, schon ein bisschen Angst entwickelt, ne? Weil ich immer dachte, hier kannst du eigentlich nur alles falsch machen und dann fängt man ja an, irgendwie nichts mehr zu sagen. Und es war eh schwierig, fand ich, weil das so ein Lernsetting war. Und die Erfahrung war aber in den ersten beiden Semestern, als es halt eben noch in diesen Gruppen war, war das anders, weil man schon gelernt hat über sich, wer man ist in Gruppen und auch in unterschiedlichen Gruppen, weil wir immer wieder neu durchgemischt wurden. Und es sehr viel um ja Reflexion der eigenen Person auch irgendwie ging, ne? Zumindest am Anfang. Und das dann sozusagen mit Wissen gefüttert und angewendet auf Gruppen, mit denen wir dann selber arbeiten, das fand ich super hilfreich. Also das hat mich echt lange begleitet.
Also genau. Da fand ein Praxistransfer statt dann?
Ja, auf jeden Fall. Und ein Fall, den wir damals bearbeitet haben, das war in so einer Woche, wo wir alle zusammen weggefahren sind, haben so eine Selbsterfahrungswoche. Und im Anschluss daran haben wir auch Gruppenwissen vermittelt bekommen. Und im Anschluss daran haben wir einen Fall bearbeitet in Kleingruppen, die sich in dieser Woche ergeben haben. Und diesen Fall, der Fall P, den nutze ich heute noch in einem meiner Seminare. Und der ist total aktuell auch immer noch. was ich sehr spannend finde. Und die Studierenden lieben das, damit zu arbeiten. Also kriegen auch erst Gruppentheorien vermittelt, unterschiedliche, und können dann in Kleingruppen entscheiden, welche Theorie nehmen sie und wenden sie auf diesen Fall an. Und das ist ein Transkript von einer Sitzung, von einer Supervisionssitzung, wo eben verhandelt wird, was in einem speziellen Jugendhilfefall zu tun ist. Da ging es um so ein Messer, was abgenommen werden sollte. Und eigentlich ging es aber um Teamthemen, um Leitungskonflikt, genau. Das fand ich super spannend. Ja, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, weil heute wollen wir über Ausbildungssupervision sprechen, und habe mal geguckt, was steht denn eigentlich, oder was gibt es eigentlich für eine Grundlage für das anzubieten oder zu machen. Ich habe nicht so viel gefunden, aber vielleicht habe ich auch nicht tief genug gesucht. Ich habe nur gesehen, dass die Kultusministerkonferenz 2001 verabschiedet hat, dass Supervision zur Rahmenordnung der sozialen Arbeit gehört oder gehören soll, aber eben in Diplom-Sozialarbeitsstudium damals noch. Und dann kam ja die Bologna-Reform erst. Und ich weiß gar nicht genau, wie es heute ist, aber das können wir nachher unseren Gast fragen. Denn wir wollen wissen, wie ist es eigentlich mittlerweile an den Studiengängen soziale Arbeit, welche Forschungsbefunde liegen vor. Und deswegen beschäftigen wir uns zwar heute ein bisschen ausführlicher mit dem Thema der Ausbildungssupervision, aber vorher will ich noch mal zur Klärung sagen, was meinen wir eigentlich, wenn wir das sagen? Denn auch da gibt es ganz Unterschiedliches. Als ich so ein bisschen recherchiert habe, habe ich gesehen, also sehr, sehr viel kommt aus der psychotherapeutischen Ecke, und das ist eine andere Form von Supervision als das, was wir meinen. Deswegen ist mir wichtig, das auch noch mal zu sagen. Also bei Ausbildungssupervision, über die wir heute sprechen wollen, geht es um die gezielte supervisorische Begleitung von Studierenden der sozialen Arbeit, individuell oder in kleinen Gruppen. Es ist unterschiedlich und meistens während der Praxisphasen. Wir meinen aber explizit nicht die Formate, die in therapeutischen Weiterbildungen oder Ausbildungen als Supervision bezeichnet werden. Und hier gibt es einen wesentlichen Unterschied, der vor allem mit dem jeweiligen, ja, Tätigkeitsfeld und den entsprechenden Handlungsanforderungen zu tun hat. Also was genau sollen die Menschen tun? Sozialarbeitende sind eben keine Therapeuten und keine Menschen, die psychische Diagnosen stellen. Aber das ist natürlich etwas, was in therapeutischen Ausbildungen eine viel größere Rolle spielt. Im Sozialarbeitsstudium gibt es ganz andere Herausforderungen, denen die Studierenden sich stellen müssen. Und darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Er ist Diplom-Sozialarbeiter, Diplom-Sozialpädagoge und hat auch 2001 studiert, so wie ich, oder angefangen zu studieren. Und das an der KfH Münster damals. War dann 12 Jahre tätig als Sozialarbeiter in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der Drogenberatung, aber auch in der ambulanten und stationären Jugendhilfe. Hat berufsbegleitend die Weiterbildung zum systemischen Berater in Bielefeld gemacht und den Master of Arts in Supervision an der KATU in Münster, und ist seit 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der KATU in Münster im Rahmen einer Promotionsstelle, hat dann da auch promoviert, und zwar zum Thema Ausbildungssupervision, und ist jetzt seit 2022 Professor für soziale Arbeit im Kontext prekärer Lebenslagen an der HSBI. Das ist die ehemalige FH Bielefeld, jetzt ist die Hochschule Bielefeld, und Supervisor aus Münster. Das Buch heißt Professionalisierung im Studium der sozialen Arbeit und ist 2021 bei Belz erschienen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Tim Middendorf.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr
Hallo.
schön. Das ist immer so ein komischer Moment, ne? Dieses, man stellt einen vor und dann gibt es ja so eine lange Rede, die ich dann immer halte über die Menschen, und die müssen dann irgendwas sagen, ne? Und was sagt man dann? Das
Ja.
ist für mich auch immer so ein merkwürdiger Moment. Ja, okay, danke, dass ich da sein darf. Ja,
Genau,
genau.
ich habe mich dazu entschieden zu sagen, das, was ich fühle, und ich freue mich wirklich, mit euch hier zu sein und über das spannende Thema zu sprechen, weil in dem Gespräch, was ihr gerade schon geführt habt, habe ich schon so gemerkt, okay, es gibt in unterschiedlichen Studiengängen natürlich auch unterschiedliche Ideen dazu, ne? Wie soll man Supervision, supervisorische Inhalte implementieren und wie wird man dem gerecht? Das habe ich so rausgehört, dass man als Sozialarbeiter, als Sozialarbeiterin eben auch mit der eigenen Person, mit der eigenen Biografie unterwegs ist. Und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, ne? Im ersten Semester das nochmal berufs- oder eher biografisch nochmal aufzuarbeiten. Wie bin ich hier? Was möchte ich gerne? Wie möchte ich mein Handeln reflektieren? Das in Bezug auf Praxisphasen nochmal zu machen und so weiter. Und da kann Ausbildungssupervision, studienintegrierte Supervision, wie auch immer man es nennen möchte, irgendwie auch eine gute Gelegenheit für sein.
Ja, absolut. Also wir haben ja auch in der Einleitung schon so ein bisschen erzählt, was unsere Erfahrungen mit Ausbildungssupervision sind. Jetzt hast du dazu promoviert. Wie kam das dazu? Also was sind deine Erfahrungen damit und was interessiert dich so an dem Thema?
Ja, die sind wie soll ich sagen, ein wenig aus dem eigenen fachlichen Interesse herausgewachsen und aber eben auch aus meiner Lebenssituation damals. Das kann ich ja vielleicht mal zu Beginn berichten. Also ich selbst, hattest du ja gesagt, habe von 2001 bis 2005 auch an der KFH damals, jetzt Kato, Soziale Arbeit studiert und hatte dort auch Supervision. Das war ein und ist auch immer noch ein großes Anliegen der Hochschule, dass sie diese supervisorische, die supervisorischen Angebote eben auch hochhalten und auch umfangreich anbieten. Und das ist als ein Pflichtkonzept erstellt worden während der Praxisphase. Das heißt, alle Studierenden sind verpflichtet dazu, in Supervisionsgruppen supervisorische Begleitung während der Praxisphase zu erhalten. Und das fand ich damals schon immer spannend und auch ein Feld, was mit viel Sorgen, Ängsten, aber auch positiven Erfahrungen verknüpft war. Also es gab so eine große Bandbreite von Menschen, die gesagt haben, boah, das ist irgendwie was ganz Schwieriges, so ein bisschen spooky, man weiß gar nicht, was da so passiert. Häufig weinen Leute, weil sie so aufgelöst sind, bis zu, boah, das ist so hilfreich, die eigenen Erfahrungen nochmal reflektieren zu können, nochmal von außen Rückmeldung zu bekommen. Also es gab eine große Bandbreite, eine große Neugierde, aber eben auch so ein bisschen Sorge und Angst dabei. Und ich habe das selbst im Studium als kein gutes Instrument für mich erlebt, so, weil ich so dachte, boah, das ist mit einer fremden Gruppe, mit Menschen, die man gar nicht kennt, dann dazu in Anführungsstrichen verpflichtet zu sein, auch sehr persönliche Inhalte zu teilen. So war es in meiner damaligen Supervisionsgruppe. Das fand ich irgendwie schwierig und habe dann schwierigen Zugang zu bekommen. Dann habe ich aber in der Praxis viel Supervisionserfahrung erlebt und auch in der systemischen Weiterbildung macht man ja auch Supervisionsgruppen, um die eigenen Beratungsprozesse nochmal zu reflektieren und habe immer wieder ein gesteigertes Interesse bei mir wahrgenommen, Supervision selbst in Anspruch zu nehmen und das als ein äußerst hilfreiches Instrument kennenzulernen. Und dann habe ich mich ja selbst entschlossen, eine Supervisionsausbildung im Rahmen des Masterstudiengangs zu absolvieren und dann hatte ich eine Herausforderung. Und zwar war ich damals deutschlandweit, das habe ich mal über die DGSV dann herausgefunden, der jüngste Supervisor in Deutschland, weil ich halt so früh mit diesem Studiengang angefangen bin. Und dann habe ich in unterschiedlichen Kontexten, weil ich ja auch eigene Prozesse dann anbieten wollte, in die Praxis gehen wollte, war ich häufiger damit konfrontiert, dass so gesagt wurde, ach, Sie mit Ihren Ende 20, ne? Wollen Sie denn jetzt hier uns supervisorisch begleiten? Wir sind ja schon länger hier im Beruf, als Sie überhaupt alt sind. So. Und dann habe ich gedacht, okay, wo kann ich denn möglicherweise auch mein damals vergleichsweise junges Alter auch nochmal nutzen? Und bin vor allem auch auf den Bereich der Ausbildung gestoßen und habe dann Supervision in verschiedenen Ausbildungskontexten angeboten, also im Bereich der Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, aber auch in medizinischen Bereichen und eben auch im Studiengang der sozialen Arbeit. Und fand das ein äußerst spannendes Instrument, um die Studierenden vor allem während der Praxisphase auch zu begleiten. Und daraus ist dann so ein Interesse entstanden, dass ich dann so dachte, boah, dieses für mich spannende, hilfreiche und so wirksame Instrument ist so wenig erforscht. Ja, es gibt so wenig Leitlinien dazu. Und vor allem, da kann man ja auch drüber diskutieren, wird das ja durch externe Lehrbeauftragte häufig angeboten, um eben diesen Schutzraum auf der einen Seite zu schaffen und diesen Vertrauensraum. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Transfer oder diese Relation in den Studienkontext dadurch auch sehr, sehr wenig. Ja, weil das irgendwie so ein Konstrukt ist, man weiß gar nicht so genau, was da passiert. Und das finde ich irgendwie weiterhin diskussionswürdige und spannende Themenfelder rund um dieses Instrument. Und deswegen habe ich gedacht, das würde ich gerne wissenschaftlich untersuchen, um also zu gucken, was passiert da eigentlich und was kann da auch an wirksamen Interventionen gesetzt werden.
Ich konnte total gut bei diesem jungen Alter andocken. Also ich habe gerade überlegt, wie alt ich war, als ich meine erste Supervision angeboten habe. Ich musste 33, 34 gewesen sein und hatte auch immer diese Frage im Kopf, bin ich eigentlich zu jung dafür? Und hatte aber damals meine ersten Teams, die waren noch viel jünger als ich. Von daher hat sich das so ein bisschen erledigt. Und mir ist gerade aufgefallen, Tim, während du das erzählt hast, dass ich mittlerweile nicht mehr drüber nachdenke, ob ich zu jung oder zu alt bin. Das ist irgendwie in den letzten 2, 3 Jahren ist das verschwunden.
Du bist auch älter geworden, ne?
Ja, könnte ein Hinweis sein, ja. Ich habe die 40 geknackt, so, das ist.
Ja, das ist die Grenze, ne?
Ja. Ja,
Ja, genau.
und ich habe über
Also
den
kann ich.
Schutzraum nachgedacht. Also das fiel mir gerade ein, wie man den gut gewährleisten kann. Musste an eigene Beratungsseminare im Rahmen der Hochschule geben, wo mir natürlich immer in meiner provisorischen Identität viel daran gelegen ist, Fehlerfreundlichkeit und viel reflektieren und eigene Sachen, ja, und dabei dann manchmal vergesse, ja, die sehen mich aber schon auch als Dozenten, der sie bewertet.
Ja, das ist ein Problem, das finde ich auch. Und das ist auch mal der Punkt, an dem ich dann so hake, wobei ich gleichzeitig denke, es ist total wichtig, dass Studierende das schon im Studium lernen. Also diesen Teil von, wie bin ich eigentlich, also wer bin ich in meiner Rolle, wer bin ich überhaupt und was macht mich aus und wieso reagiere ich auf bestimmte Dinge wie, weil die soziale Arbeit an sich ja auch ein wirklich sehr komplexes Handlungsfeld ist. Also die müssen ja wirklich ganz unterschiedliche Dinge tun können. Also eine Kernkompetenz ist ja, also diese persönliche Bewältigung von diesen komplexen Problemlagen, mit denen man dann eben auch konfrontiert wird. Und dass da immer widersprüchliche Anforderungen auch auf einen, an einen gestellt werden. Also ne, das Spektrum von Anforderungen, Bedürfnislagen der AdressatInnen oder KlientInnen oder wie auch immer. Und auch die Anforderungen von staatlicher Seite, von Auftraggebenden, von der Organisation, in der man arbeitet oder auch von sozialen Netzwerken, mit denen man zusammenarbeiten muss. Ne? Also alles das ist ja irgendwie wirklich so komplex auch miteinander verwoben, glaube ich. Da ist es dann notwendig, sich immer wieder ein Stück sozusagen zurückzutreten, um dann da drauf gucken zu können, was passiert da eigentlich und wie agiere ich in diesem komplexen Feld? Was sind eigentlich meine irgendwie bewussten oder auch unbewussten Motive, vielleicht auch Haltungen, ne? Und auch meine Kompetenzen, was kann ich auch in dem Bereich und was kann ich auch nicht? Ich muss dann immer an das Trippelmandat denken, ne? Von Staub-Bernasconi. Also die beschreibt das ja da wirklich sehr ausführlich und gleichzeitig sind sie ja nicht in der Lage, sozusagen ständig aus dieser Anforderung rauszutreten und zu sagen, so, ich gucke mir das jetzt mal in Ruhe an. Also im Alltag ist das schwierig, weil der Alltag ist so schnell und die sind ständig unter Handlungsdruck im Alltag und müssen eben mit diesen widersprüchlichen Aufträgen und den vielschichtigen Situationen umgehen, die erstmal einschätzen können und dann auch aushalten, dass manchmal es große Verunsicherungen gibt und dass es vielleicht auch nicht eine gute Lösung gibt oder dass man den einen Auftrag, was weiß ich, den vom Staat vielleicht erfüllen kann, aber dann nicht den der AdressatInnen, ne, die, mit denen man dann aber im direkten Kontakt steht oder umgekehrt und dann zu schauen, was tue ich jetzt, wie gehe ich jetzt damit um und das kann auch ja zu großen Verunsicherungen, glaube ich, führen, die dann die Person betreffen. Und wenn sie dann nicht genug Wissen haben, also das ist ja das eine, was im Studium vermittelt wird, Wissen auf der Theoriebasis, aber die brauchen auch Wissen über sich selber. Also wieso reagiere ich in bestimmten Situationen so, wie ich reagiere? Also es kann ja auch dann ein Diagnoseinstrument sein, um die Situation verstehen zu können. Also warum fühle ich gerade das, was ich hier fühle in dieser Situation? Und was sagt mir das über die Situation? Ja, also diese gesamten emotionalen Dynamiken ja auch erstmal überhaupt und die eigenen affektiven Reaktionen einschätzen zu können. Und das braucht hier so eine, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber so eine analytisch-kognitive Form des Wissens, also über sich selbst und über die Situation und über die anderen, um dann überhaupt zu einer Entscheidung zu kommen, was man tut und nicht nur aus dem Bauch heraus zu reagieren. Und insofern finde ich das total wichtig, also es ist wirklich eine Lanze, die ich jetzt brechen möchte für die Ausbildungssupervision, weil es auch eine Form von Einsozialisation ist in diesen Umgang mit dieser Komplexität. Ja, also die müssen ja erstmal Supervisanten werden und das können sie ja in diesem Setting. Und gleichzeitig, und das ist der andere Teil, sind die Verunsicherungen, glaube ich, in Ausbildungsgängen, in Studiengängen, wo man als Person gefragt ist, wo es nicht um was weiß ich, Fingerfertigkeit geht oder so was Handwerkliches oder so, ja, bist du immer auch als Person gefragt und das führt, glaube ich, automatisch zu Verunsicherungen und zu Ängsten und auch schnell zu Schamdynamiken und zu Schuldgefühlen und Abwehrmechanismen. Und das sind, glaube ich, die größten Herausforderungen, so würde ich sagen, auch wie ich dich eben gehört habe, Tim. Du hast ja auch gesagt, das Instrument hat, ich konnte das nicht nutzen, ich konnte das irgendwie nicht verwenden in dem Moment. Das ging für mich da nicht oder nicht in diesem Setting. Und das stellt mich vor die Frage, wie machen wir es dann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde dir recht geben, auch in der Einschätzung, dass es vor allem um so ein Einlassen können geht auf die Supervision, ne, und auf den supervisorischen Prozess. Und wie funktioniert das? Aus meiner Sicht, vor allem dadurch, dass man zusammen Aufträge erstellt und schaut, was brauchen die einzelnen Menschen, um für sich etwas Hilfreiches mitzunehmen. So, und was ganz Spannendes, was ich in der wissenschaftlichen Untersuchung im Rahmen der Promotion herausgefunden habe, ich habe das so manchmal als Trainingsraum soziale Arbeit betitelt. So, dass so ein Supervisionsprozess, ich habe den auch in unterschiedlichen Phasen dann gekennzeichnet, ne, auf Basis von Videografie und von dementsprechend audiovisuellen Aufnahmen von Supervision im Studium der sozialen Arbeit. Dass es um so einen, ja, so einen kleinen Trainingsraum soziale Arbeit geht, dass man zusammenschaut, welche Ziele verfolgen die einzelnen Menschen, was brauchen sie dazu, um diese Ziele für sich erreichen zu können, wie kommen sie überhaupt erstmal dahin, Ziele für sich zu finden und dementsprechend, wie können sie dann in die Umsetzung gehen. Und das natürlich immer auf dieser komplexen Theorie-Praxis. Ebene, die du gerade schon angesprochen hast, ja, in ganz, ganz verwobenen, unterschiedlichen Kontexten, in denen die Studierenden dann eben auch unterwegs sind. Und meine Hypothese ist, dass selbst das, was mir damals passiert ist, dass ich es für mich nicht nutzen konnte, es trotzdem einen Nutzen für mich hatte. Nämlich, dass ich genau diese unterschiedlichen Aspekte, ja, wie komme ich zu Aufträgen, wie komme ich aber auch nicht zu Aufträgen, wie kann ich denn feststellen, was mir möglicherweise helfen könnte? Oder wie bekomme ich eben auch rückgemeldet, wie verhalte ich mich gerade, dass es mir eben möglicherweise auch nicht helfen kann? Ja, all das sind ja auch schon Aspekte, die später in der sozialarbeiterischen Praxis eine hohe Bedeutung haben. Und deswegen fand ich es auch spannend, in diesen Aushandlungsprozessen in der Supervision zu sehen, okay, das hat jetzt nicht zu einem, zu einer Compliance quasi in der Supervision geführt, dass Studierende das nachher und auch Supervidierende in den Interviews, die ich dann nachrangig geführt habe, teilweise als zentrale Punkte für sich benannt haben, die sie besonders gut fanden und die sie weitergebracht haben. Also all das, wo es möglicherweise auch nicht so fluffig in dem Supervisionsprozess voranging. Und das ist doch total. Also ich finde es total spannend. Ich bin richtig begeistert davon, dass so eine Erkenntnis kam und dass man dementsprechend eben auch mit diesen schwierigen Situationen und den Brüchen und den Aushandlungsprozessen, die auf den ersten Blick als nicht so gelungen erscheinen, durchaus was machen kann später im Rahmen der Handlungsbefähigung für die sozialarbeiterische Praxis.
Ich bin die ganze Zeit bei der Frage, Tim, also wie gestaltet man einen gelingenden Anfang? Also ich bin komme frisch an die Hochschule, ja, und komme in den Kontext Ausbildungssupervision. Und wie muss ich das Setting, den Raum gestalten, dass es dann beginnen kann und ich einen Großteil der Gruppe kriege? Ich habe so an mich selbst gedacht, ja, also wenn ich vorher nichts anderes gemacht hätte und so mit 20, 21 an die Hochschule gekommen wäre. Muss man, also wenn ich mich mit 21 jetzt zurückdenke, wie ich da war, und dann hätte jetzt jemand von Selbstreflexion gesprochen. So, ich könnte mir auch vorstellen, dass meine Abwehrmechanismen da hochgefahren wären. Auch noch mit so einem auspubertierenden Männlichkeitsgehabe, glaube ich, bei mir, ne? Hätte auch noch mal so, ne? Also geht mir alle weg. Ich erinnere mich noch an den, fällt mir jetzt gerade ein, mein freiwilliges soziales Jahr habe ich beim Roten Kreuz gemacht. Und da gab es ja auch immer diese Reflexionswochen. So, da musste man hin. Da habe ich mich alle krank gemeldet. Ich war einmal da, da haben wir so einen gordischen Knoten gemacht und wollten dann Gruppendynamik reflektieren. Und ich habe das, also ich habe das gehasst und habe mich danach das Jahr über, immer wenn wir diese Seminare hatten, habe ich krank gemeldet. Bin ich nicht wieder hingefahren. Ist doch krass, oder?
Ja, ich habe jetzt auch gerade an mein Anfang 20-jähriges Ich gedacht und gedacht, wie war das eigentlich damals für mich und warum hat das mit der Grundausbildung Beratung für mich gut funktioniert? Aber warum war das zum Beispiel auch hinterher schwierig in diesen kleinen Gruppen mit der Supervisorin? Also was hat da geklappt und was nicht? Und ich glaube insgesamt, was schwierig war, was aber in dem Setting gut funktioniert hat, dass dieser Leistungscharakter nicht im Vordergrund stand. Das heißt, wir haben eigentlich, also es gab keine bewertete Leistung, die man erbringen musste in diesen 3 Semestern. Und das war wesentlich, weil ich so unter Druck stand und Anspannung, Diese Ausbildung, also diese Qualifikation der Sozialarbeiterin zu bekommen, also in meinem Arbeiterkind-Habitus, ne, also diese Stufe zu erklimmen, um dann eine Berufsqualifikation zu haben, die mir eine Form von ja, gesellschaftlichem oder sozialem Aufstieg auch möglich macht und auch einen besseren Verdienst langfristig möglich macht als meine kleine Erzieherausbildung vorher. Und mir einfach Möglichkeiten eröffnet. Und das war ja, das hat ja, das ist ja immer mitgelaufen. Und das ist in den anderen Seminaren auch sehr präsent gewesen. Also diese Leistungsanforderungen und dieser Leistungsdruck. Und dass das nicht drin war in dem Setting, hat für mich sehr gut funktioniert. Das heißt, ich konnte dann ja, also wogegen habe ich dann rebelliert? Ich konnte dann ja wirklich entscheiden, lasse ich mich ein oder lasse ich mich nicht ein. Und das Nicht-Einlassen hatte keinerlei negative Konsequenzen für mich. Ich konnte mich auch rausnehmen und das war okay. Und das war für mich wirklich ein wesentlicher Punkt, weil ich glaube, sonst wäre ich absolut in die innere Rebellion gegangen und hätte mich sehr geschützt an vielen Stellen, wo ich jetzt mich einlassen konnte.
Wir können das ja mal mit Zahlen einmal belegen. Also ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass studienintegrierte Supervision, Ausbildungssupervision, wie auch immer es benannt wird im Kontext, wenig wissenschaftlich untersucht wurde. Und das führte dazu, dass Frank Thorausch von der BAG Praxisreferate und ich gesagt haben, wir wollen mal, weil wir einen Beitrag für ein Buch geschrieben haben, wir wollen mal überlegen, was ist denn eigentlich gerade der aktuelle Stand im Angebot von Ausbildungssupervision. Und haben dementsprechend eine bundesweite Umfrage gemacht, 2020, auf einer Basis der letzten Umfrage von 2002. Da kann man schon mal überlegen, was waren damals noch Diplomstudiengänge. So, ne? Da hatte Herbert Effinger, der sich viel in dem Bereich auch viele Untersuchungen gemacht hat und viele Veröffentlichungen publiziert hat, hatte dort eine Umfrage gemacht. Und die haben wir leicht modifiziert und dann über die Hochschulen verteilt oder die Hochschulen befragt, die in der BAG-Praxis Mitglied sind. Ja, das sind vor allem die staatlichen und die kirchlichen Hochschulen. Und haben dann die einzelnen Hochschulstandorte halt befragt und haben eine Rücklaufquote von über 90% erhalten. Und die anderen konnten wir dementsprechend noch befragen, sodass wir tatsächlich auch von allen Hochschulen Rückmeldungen hatten. Und zu den Zahlen, ungefähr 50% der Hochschulen für soziale Arbeit, die in der BAG-Praxis koordiniert sind, bieten Ausbildungssupervision an. Also 50,98%, eigentlich fast genau die Hälfte. Das, was du gerade sagtest, Tina, die meisten davon beschließen die Ausbildungssupervision mit einer reinen Teilnahmebescheinigung. Ja, also gibt es häufig dann so Maßgaben, man muss zu 80% da sein oder wie auch immer, das variiert natürlich. Nur eine Hochschule, nur ein Standort verlangt einen schriftlichen Reflexionsbericht darüber und ein Standort beendet die Supervision mit einem Kolloquium. Das, was du eben sagtest, Henning, ja, wie kann man denn quasi das Einlassen nochmal betrachten, wenn man gerade frisch an die Hochschule kommt? Da muss man sagen, in diesem Kontext ist Ausbildungssupervision mittlerweile so konzipiert, dass sie fast ausschließlich während der Praxisphase praxisbegleitend an der Hochschule angeboten wird. Das heißt, die Studierenden sind häufig im Praxissemester oder eben in einer langen studienintegrierten Praxisphase, wo sie ja schon mehrere Semester vorher schon studiert haben. Also zu Beginn gibt es das eigentlich nicht. Und das fand ich auch nochmal spannend, an 84% der Hochschulen ist die Teilnahme verpflichtend. Ja, 16% der Hochschulstandorte bieten es freiwillig an. Und das ist fast immer als eine Gruppensupervision konzipiert mit zwischen einer, also an einem Standort gibt es ein Einzelsupervisionsangebot, an einem Standort gibt es eine richtig große Gruppe von 25, aber durchschnittlich 10 Studierende sind da drin, plus Supervisorin oder Supervisor. Ja, und noch ein wichtiger Aspekt, das hatten wir eben auch schon, ob jetzt eher externe oder eher interne Lehrende dort tätig sind, ne, Stichwort notenfreier Raum, Vertrauensraum und so weiter, aber eben auch Stichwort, wie kann man das in den weiteren Studienkontext relationieren, was dort passiert. An 65% der Hochschulen sind ausschließlich externe Lehrbeauftragte tätig, also zwei Drittel. kann man sagen, sind durch externe Lehrbeauftragte abgedeckt. 27% sind sowohl externe als auch interne Lehrbeauftragte oder Lehrende, dann eher tätig als Supervisorin und Supervisor. Und bei 8% der Hochschulstandorte sind ausschließlich interne Mitarbeitende in der Ausbildungssupervision tätig. Also ein Großteil halt durch externe Lehrbeauftragte.
Geht's da, also ich denke jetzt an die eigene Hochschule. Bei uns ist es zum Beispiel so konzipiert, dass nach dem Bachelor, nach den 3 Jahren, die Studierenden in das Anerkennungsjahr gehen müssen und währenddessen von der Hochschule Praxisbegleitung in Form von Gruppensupervisionen bekommen und dann auch nochmal mit einem Kolloquium schließen. Das hat aber nichts so sehr mit der Ausbildungssupervision dann zu tun, sondern damit sie das Zertifikat für die staatliche Anerkennung bekommt. Das fällt aber auch noch unter Ausbildungssupervision. Würde das noch darunter fallen? Oder ist das schon was anderes, wenn es um die konkrete Begleitung des Anerkennungsjahres geht und ich meinen Bachelor schon habe?
Aber Anerkennungsjahr ist ja noch Ausbildung, hätte ich jetzt gesagt. Also, oder?
Ja, also finde ich eine berechtigte Frage. Wir haben es in unserer Umfrage mit integriert. Also es gibt ja gar nicht mehr so viele Hochschulen, ne, wo das Anerkennungsjahr gerade noch stattfindet. Und natürlich ist das Anerkennungsjahr nicht mehr studienintegriert, so, ne, sondern es ist ja im Anschluss an das Studium für die staatliche Anerkennung. Aber wir haben es in dieser Umfrage nochmal explizit mit aufgenommen.
Okay.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt, also das sind jetzt die Zahlen, ne? Das gibt ja erstmal einen Überblick darüber, wie ist es gerade situiert, also wer macht es wie und wer und wie viele und ne, wie viele entscheiden sich für das. Aber was wir nicht wissen, ist, warum beziehungsweise welche Auswirkungen hat das? Das sagen uns die Zahlen ja jetzt erstmal nicht. Und mich interessiert wirklich dieser Punkt von Reflexion beziehungsweise Lernen und Bewertung. Und da sagte Herbert Effinger nämlich auch in einem Text, die bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Draufsicht und Aufsicht. Also so hat er das genannt, ne? Und das würde mich wirklich total interessieren. Also wie wird das auch gelöst? Also wie empfinden dann Studierende dieses Setting oder wie ist das für die Supervisoren? Ja, wenn das wirklich ausgebildete Supervisoren sind, die sich vielleicht nicht als Aufseher verstehen, ja, und diesen Teil von Anleitung, Kontrolle schwierig finden und eher vielleicht eine beraterische Haltung haben. Also in dieser Ausgestaltung dessen, was dann da passiert. Da ist ja recht viel möglich, ne? Und ich glaube, dass diese Aspekte von Kontrolle und Aufsicht da auch eine Rolle spielen, weil die sind ja in einem Ausbildungskontext. Und ich würde auch argumentieren, ein Stück weit ist es auch notwendig, dass das da einen Raum findet. Weiß nicht, ob ihr mir da
Auch
zustimmen würdet.
du meinst die Aufsicht auch, ne, Tina? Meinst du auch das?
Ja, klar. Ja, also die brauchen, also in Form von, vielleicht auch ein anderes Wording zu nutzen, in Form eines Korrektivs. Also da ist natürlich auch die Frage, wie gestaltet man Reflexion, ne, vielleicht an der Stelle. Auch das kann ja ein Korrektiv sein. Aber wie gehen wir damit um, wenn Menschen dann in Ausbildung sind und etwas erlernen sollen? Die sollen sich professionalisieren, die sollen in der Lage sein, professionell zu handeln. Das ist ja eigentlich der Kern, ne? Und erzählen dann etwas, wo deutlich wird, das ist unethisch oder so geht es nicht oder das schadet KlientInnen oder so, ne? Und dann musst du ja irgendwie einsteigen und über, also ja, und wie viel Kontrolle übernimmt man dann als Supervisor oder Supervisorin in dem Setting? Und es ist dann sehr geprägt, wenn ich jetzt von intern bin, ist es dann sehr geprägt von dem, was ich in Seminaren zu bestimmten Theorien erzählt habe. Oder wenn ich von extern komme, wodurch ist es dann geprägt? Und wie kontrolliert die Hochschule das, was die Externen machen, sodass es dann im Sinne ist der Ausbildung? Wir haben es da mit Bildungsprozessen zu tun, aber eben, es gibt noch nicht so viel Grundlage. Und das ist sozusagen erst eine grundständige Ausbildung, die die da erfahren. Ich weiß gar nicht, ob ihr verstehen könnt, was ich hier sagen will. Ich merke
Ja.
selber.
Ich kann da, glaube ich, anknüpfen. Also, weil ich bin auch immer in diesem Dilemma, wenn ich diese Anerkennungsgruppe habe. Also, ich begleite immer eine Anerkennungsgruppe. Und die meisten davon kennen mich dann auch aus der dozierenden Bewerterrolle vorher und haben Seminare bei mir besucht. Das Anerkennungsjahr ist dann so angelegt, dass es verpflichtend ist, dass sie für bestimmte Tage an die Hochschule kommen. Einmal im Monat ist in der Regel ein ganzer Tag. Und das ist Teil der Ausbildung zur staatlichen Anerkennung. Und Teil davon ist, dass sie diese begleitende Supervision machen und ich am Ende bescheinige, ne, sie haben das gemacht und erfüllen jetzt sozusagen die Kompetenzen eines staatlich anerkannten Sozialarbeiters. Und es beginnt schon immer damit, Mit der ersten Frage, wie oft dürfen wir denn fehlen? So, ne? Also wie gestalte ich das Setting? Und die nächste Frage ist genau das, was du gesagt hast, Tina. Wie geht man damit um, wenn die Sachen aus der Einrichtung erzählen oder von sich selber, wo ich denke, hui, das ist das eine. Und das andere ist aber ja auch, was mache ich eigentlich, wenn die gar nichts erzählen? Es gibt ja auch Studierende oder Anerkennungs in der Gruppe Menschen, die einfach gar nichts erzählen, das ganze Jahr über, die nicht einmal sozusagen einen Fall vorstellen wollen in der Gruppe aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, und das ist ja das Nächste. Also wo schalte ich dann auch mit Aufsicht ein und sage irgendwann, okay, pass mal auf, Sie haben, ne, ich habe noch nie was von Ihnen gehört, ich habe überhaupt kein Gespür dazu, wie Sie Ihren Praxisalltag erleben. Trifft das ungefähr den Punkt, Dina?
Ja, schon, das sind Aspekte davon, genau. Also es ist wirklich für mich so ein, also ich wollte, glaube ich, dieses Spannungsfeld beschreiben zwischen also so Bildungsprozesse, die selbst gesteuert sind und aus sich selbst herauskommen, also der Linie der pädagogischen Beratung von mir aus folgend. Aber da sind ja immer auch diese normativen Ansprüche mit drin. Also wir können ja nicht so tun, als wären die nicht da. Und im Kontext von Ausbildung, also wenn es dann darum geht, die hinterher auf vulnerable Menschen loszulassen, finde ich das angemessen, darüber auch zu sprechen und darüber nachzudenken, wie viel korrektiv soll man denn sein? Aber dann ist ja die Frage, von was für eine Form von Supervision machen die da? Und ich bin dann immer so ein bisschen bei Louis Louis. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Wir haben auch eine Folge dazu gemacht, der ja die Supervision mit begründet hat sozusagen und das in den USA im Sozialarbeitsstudium etabliert hat und dort auch Supervision genannt hat, aber tatsächlich ja auch aus dem Englischen kommt, mit der Idee von Aufsicht. Und der hat schon sehr korrigiert. Und das ist aber heute, und deswegen sage ich das so deutlich, meiner Auffassung nach schwieriger, das zu begründen, also zu, oder zu legitimieren, dass man im Supervisionskontext, wo Reflexion so groß geschrieben wird, auch eine Aufsicht übernimmt. Aber da kannst du auch, vielleicht hast du da eine ganz andere Haltung dazu. Sag mal.
Ja, ich finde, das ist ein zentrales Thema und ein zentrales Kernkriterium, das Ausbildungssupervision von anderen Supervisionsformaten auf der einen Seite unterscheidet. Also ich weiß gar nicht, ob auch in anderen Supervisionsformaten, wenn dort ethisch schwierige Verhaltensweisen auftauchen, ja, würde ich aus meiner supervisorischen Position heraus auch immer ansprechen und sagen, boah, ich habe jetzt gerade hier irgendwie Schwierigkeiten, was passiert hier gerade? So, ich glaube, da unterscheidet es sich aus meiner Perspektive glaube ich gar nicht so. Aber wir haben in diesem viel zitierten Dreieckskontrakt in der Supervision halt einen Viereckskontrakt, nämlich die Hochschule sitzt mit im Boot. Und wir haben Praxisstelle, wir haben Studierende, wir haben Supervidierende und wir haben Hochschule. So, und all diese vier Institutionen, Personen, wie auch immer, sitzen mit in dieser Supervision. Und ich habe es in meiner Dissertation eben auch als ein Kern oder meine Kernkategorie war, dass ich die soziale Praxis in der Ausbildungssupervision als asymmetrische Aushandlungspraxis beschrieben habe. Also es war in allen Videografien, in allen Interviews kam immer wieder diese Rollen oder wurden hervorgebracht von Lehrenden, von Lernenden, von Supervidierenden und von SupervisantInnen. Und diese Rolle von Lernender und Lehrenden, ja, die spiegeln sich ja zum Beispiel schon wieder, so wie du, Henning, sagtest, wie oft dürfen wir denn eigentlich fehlen? Ja, schon hat man genau den Hochschulkontext mit drin. So, in der ersten Sitzung nach 10 Sekunden. So, manchmal noch vor der Vorstellungsrunde. So. Ja, und dann bekommt man, oder dieser Hochschulkontext ist halt mit drin. Und ich finde ihn auch. Man kann ihn sich ja zunutze machen. Also man kann ihn ja auch kritisch reflektieren, ja. Und man kann ja auch sagen, auch wenn wir in diesem Kontext sind, haben wir natürlich trotzdem vor allem reflexive, freie Bildungsprozesse. Ich habe es ja auch Sozialisationsprozesse genannt, weil ich am Lehrstuhl für Sozialisationstheorie promoviert habe. Und ich finde, genau das ist auch passend für Ausbildungssupervision, das als einen Sozialisationszusammenhang zu sehen. Ja, zu sagen, hier findet nicht nur reine Bildung statt und hier findet nicht nur reine Wissensvermittlung statt, sondern hier entwickeln sich durch das gemeinsame Tun auch so etwas wie Handlungsbefähigung. Das, was ich eben meinte, zum Beispiel mit Trainingsraum. Ja, dadurch, dass wir das und das so tun und aushandeln oder dass wir zum Beispiel auch die Anwesenheitspflichten aushandeln miteinander, ja, lernen wir, wie handelt man bestimmte Dinge in bestimmten Kontexten aus. Und das kann man doch wunderbar nachher übertragen auf die soziale Arbeit in anderen Kontexten. Und das spiegelt sich in ganz, ganz vielen Situationen wider. Und eben auch die Persönlichkeitsgenese, wie es so schön genannt wird. Also dass eben auch so etwas wie Persönlichkeitsentwicklung dadurch, dass man reflexiv mit der eigenen Biografie verbunden bestimmte Prozesse, die man in der Praxis erlebt, in die Supervision trägt und dort in einem Gruppenkontext verhandelt. Auch das oder auch daraus entwickeln sich ja, wie soll ich sagen, so Persönlichkeiten und bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die nachher für die sozialarbeiterische Praxis hilfreich sein können. Ja, das hattet ihr ja an der einen oder anderen Stelle eben auch schon gesagt. Es braucht auch Mut, ja, bestimmte Dinge aus der Praxis zu erzählen. Und es braucht auch Mut, sich zur Reflexion zur Verfügung zu stellen, sowohl für andere als auch für sich selbst. Das schafft wieder Gruppendynamiken. Man ist als Person in der Gruppe unterwegs, in einem bestimmten Kontext, kann immer wieder aushandeln, wie weit bin ich jetzt in der lehrenden Position, wie weit frage ich die Person als Lehrende an oder eben als Supervidierende. Und das in dem Vollzug der Ausbildungssupervision schwankt das an einigen Stellen immer wieder. Und ich glaube, das ist ein Kernkriterium für Ausbildungssupervision, dass man eben diese vier Akteure mit im Boot hat. Und auch als Supervidierende und eben auch als Studierende, einerseits Studierende und Supervidierender ist und als Supervidierender eben auf der einen Seite auch ein bisschen mehr Lehrender als in anderen Supervisionsprozessen.
Also was du beschreibst, ist ja so ein bisschen dieses, naja, in den professionellen Habitus einsozialisiert werden, also diesen Begleitungsprozess sozusagen auszuweiten über das reine handwerkliche Wissen hinaus, sondern also es muss ja richtig eingebrannt werden, also ne, in den Körper inkorporiert werden, wie Bourdieu sagen würde. Ja, das kann ich nachvollziehen, da bin ich dabei. Und trotzdem habe ich so ein bisschen die Frage, wie ist es gerahmt? Also wie du es beschreibst, klingt es ja wirklich sehr professionell, aber dann ist für mich immer die Frage, ist das von Hochschule zu Hochschule wirklich auch immer noch unterschiedlich, so wie deine Zahlen das zeigen? Oder gibt es so eine Art Rahmenplan, wie es ursprünglich mal gab vor Bologna, ne, von der Kultusministerkonferenz beschlossen, das muss irgendwie eingeführt werden. Also gibt es sowas heute noch? Gibt es nicht, ne?
Also selbst bei uns in der Hochschule wird es auch unterschiedlich. Also wir sind eine Gruppe, die das macht von Lehrenden, aber wie das dann ausgelegt wird mit Anwesenheit und so weiter, es wird auch völlig individuell in der Rolle der Anleitung gelassen. So, ja. Und ich fand es gerade interessant, Tim, als du gesagt hast, dass diese Aushandlungsprozesse stattfinden. Und auch für mich, ja, also ich fahre ja auch in die Hochschule und bin auch in meinem üblichen, manchmal Dozierenden Habitusrolle, ja, und muss mich dann immer setteln, ah, jetzt sind aber die Berufsanerkennungspraktikanten da. Und wir haben kürzlich mit den Gruppenleitungen zusammengesessen und haben darüber gesprochen, wie gehen wir denn mit dem Setting um, wenn Leute häufiger fehlen, ja? Und dann haben einige gesagt, ja, ich mache das so, zweimal fehlen ist erlaubt, einmal fehlen ist erlaubt. Ich habe gesagt, ich habe das zusammen mit der Gruppe irgendwie verhandelt, ne? Einmal fehlen, krank ist krank, ne? Aber 10 Tage sind Pflicht und da muss man irgendwie überlegen, wie gehen wir damit um? Und dann haben wir uns darauf verständigt, wenn öfter gefehlt ist, da wird ein Fall vorbereitet. So. Und eine Professorin guckte mich dann an und es war total interessant, die war total klar. Sie hat, ich verstehe gar nicht, dass wir hier über Fehltage sprechen. Das ist Arbeitszeit, die dürfen gar nicht fehlen. Die sind freigestellt vom Arbeitgeber, das ist ein 8 Stunden Arbeitstag. Wenn krank ist, ist krank, das ist klar. Aber ansonsten Fehlzeiten, ich mache das gar nicht. Und da dachte ich auch so, ja. Und die klar, total, total klar und hatte mir erstmal sozusagen eine Selbstreflexion gedacht, okay, ich war total vielleicht zu sehr im Aushandlungsprozess mit einer vor mir fantasierten Studierendengruppe. Ja, aber eigentlich sitzen die dort, die fahren manchmal von weit her, Arbeitszeit freigestellt, sind nicht in der Einrichtung und sollen dort reflektierend arbeiten.
Ja, und so unterschiedlich hat sich das auch gezeigt in der Untersuchung, ne?
Ja.
Wie es gehandhabt wird. Es gibt auch Unterschiede darin, ob die Supervision in der Hochschule stattfinden oder in privaten Praxisräumen. Auch das hat eine ganz andere Wirkung entfaltet.
Glaube ich.
Ja, externe, hatten wir auch schon gesagt, versus interne Lehrende. Wie groß ist die Gruppenstärke? Und auch ein zentrales Thema, was ich immer wieder mitbekommen habe in den Diskussionen, auch mit den Hochschulen, ist, wie sichert man denn eigentlich Qualität von Ausbildungssupervision? Auch ein spannendes Thema. Und was ist eigentlich Qualität von Ausbildungssupervision?
Ja, sag mal, was ist denn die Qualität? Das ist doch
Ja.
wirklich spannend.
Ja, wenn das so leicht zu beantworten wäre, dann wären, glaube ich, Qualitätssicherungsinstrumente auch ziemlich leicht zu konstruieren, ja. Da, auch da geht jeder Hochschüler unterschiedlich mit um. Also ich weiß noch in meiner Zeit an der Kato hier in Münster, als ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter da war, ne, mit im Rahmen der Promotionsstelle, war ich auch zuständig für die Koordination und für die Begleitung der Ausbildungssupervision. Das hat sich so ergeben, weil das eben im Praxisreferat angesiedelt war. Und da haben wir über einen langen Zeitraum sehr partizipatives Vorgehen, auch mit den Supervidierenden zusammen erstmal ein Konzept für die Ausbildungssupervision erstellt. Überlegt, was sind denn für uns gemeinsame Ziele? Was möchten wir denn eigentlich verfolgen? Worauf möchten wir Acht geben und was ist uns wichtig? So, und was sind Kompetenzen, die angebahnt werden sollen? Und welche Rahmenbedingungen haben wir eben auch, die wir für alle Supervision verbindlich festlegen wollen? Und wo wollen wir uns aber auch Freiräume lassen für individuelle Vereinbarungen und Aushandlungen? Ja, und dieser ganze Prozess der Konzepterstellung, das haben wir zusammen mit den Workshops gemacht, mit den Supervidierenden, die da waren, mit interessierten Lehrenden der Hochschule. Das war, glaube ich, ein Prozess über knapp 2 Jahre. So, bis wir erstmal überlegt hatten, welche Leitlinien und welches Konzept möchten wir denn eigentlich für unsere Supervision in unserer Einrichtung, in unserer Abteilung haben. Und das gibt es auch noch gar nicht an vielen Hochschulen. Feste Vereinbarungen, was ist denn eigentlich unser Konzept oder was sind unsere Leitlinien für Ausbildungssupervision?
Und wenn es das nämlich nicht gibt, also die Erfahrung habe ich selbst gemacht, da wird es angreifbar, ne? Weil das ist ja sozusagen, du hast davon gesprochen, in Münster wird das hochgehalten und das ist sozusagen jetzt auch an meiner Hochschule wird das durchaus kontrovers diskutiert, ja? Also muss das überhaupt sein? Ne, da gibt es Positionen, muss das in dem Umfang sein? Wie viel LVS kriege ich? Geht das nicht auch nur mit zwei? Ne, das ist doch auch so despektierliche Sachen. Wie ist das nicht nur so ein bisschen Kaffee trinken und ein bisschen schnacken? So, und das sind natürlich Qualitätsstandards, gemeinsame Konzepte. Das sind natürlich etwas, wo ich meine Sachen gut mit untermauern kann.
Wie ist denn das? Also gut, du hast jetzt eben gesagt, in Münster, dann sind es eher externe Supervisoren, die das machen und nicht intern. Jetzt ist es natürlich so, dass Supervisoren ja nicht auf dem freien Markt nicht wenig Geld dafür nehmen, dass sie supervidieren, ne? Also das sind ja, die müssen ja auch davon leben, das sind ja keine kleinen Geldbeträge. Und ich frage mich, wie zahlen denn das die Hochschulen? Oder wird es anders gehandelt? Also worauf achtet man dann bei der Auswahl dieser externen Supervisoren? Wer macht das?
Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht für Hochschulen allgemein sagen, sondern eher da, wo ich es in meinem Erfahrungsbereich kennengelernt habe. Und da habe ich so kennengelernt, dass die Aufträge für die Supervidierenden als klassische Lehraufträge vergeben werden und dementsprechend auch wie Lehraufträge vergütet werden in der Regel. Und das ist natürlich deutlich unter dem Honorarsatz, den man als supervidierende Person auf dem freien Markt erhält. So, ne? Also da ist das finanziell, würde ich jetzt sagen, erstmal weniger lukrativ, also als Stundensatz, ne, im Vergleich für die Supervidierenden. Was ich da aber nochmal immer spannend finde und auch in den Akquisegesprächen, sage ich mal, mit den Supervidierenden immer mit benannt habe, ist, und das spricht auf meine Erfahrung dementsprechend, dass die Studierenden nachher, und das finde ich total reizvoll, nach dem Studium häufig ja in ganz unterschiedliche Bereiche der sozialen Arbeit gehen. So, ja, von Jugendhilfe über Kita, sonst irgendwo hin, Beratungsstellen, wo man als supervidierende Person vielleicht erstmal gar keinen Zugang zu hat. Und die Personen gehen dann in die Beratungsstellen oder in die Jugendhilfe zu unterschiedlichen Trägern und dann kommt auf einmal die Frage auf, ach, wir wechseln unseren Supervisionsprozess, ne, unsere supervidierende Person, wer kennt denn vielleicht wen? Ja, und dann können die Studierenden ja auch sagen, ach, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht oder das fand ich in dem Kontext besonders hilfreich, fragen wir doch mal die und die Person an. Ja, also man kann das wie so ein Schneeballsystem quasi verstehen. Was es dann auf der anderen Seite vielleicht für die supervidierenden Personen, ne, wenn es darum geht, auch nochmal neue Bereiche kennenzulernen, durchaus attraktiv machen kann. Aber wir müssen nicht drum herum reden, dass es im Vergleich, was die Stundensätze angeht, deutlich weniger bezahlt, als es jetzt auf dem freien Markt ist.
Heißt das, es gibt auch dann vielleicht Schwierigkeiten, Supervisoren zu finden, die sich darauf einlassen? Verstehe ich das richtig?
Ja, es ist schon auch immer eine Frage, wer kann sich das denn vorstellen? Und auch immer eine Frage, wer mit was für einer Berufsbiografie geht man denn vielleicht auch gerade in dieses Feld? Also auch das war ein Diskussionspunkt immer wieder in den unterschiedlichen Bereichen, wo ich mit Ausbildungssupervision zu tun habe. Wenn es um berufliche Identität, beruflichen Habitus geht, was du gerade angesprochen hast, Tina, ja, macht es vielleicht auch Sinn, Menschen dazu zu holen, die selbst Sozialarbeit studiert haben, ja, und das vielleicht eben auch mit präsentieren können in der Supervision. Oder macht es vielleicht auch gerade Sinn, das nicht zu haben und das kritisch zu reflektieren? Ja, auch das kann ja ein Vorteil sein.
Ja, klar.
Also da gibt es unterschiedliche Kriterien, glaube ich, die die einzelnen Hochschulen und Fachbereiche da nochmal für sich bewerten und dementsprechend dann um dann entsprechend halt so einen Pool an Supervidierenden aufzubauen. Was ich aber erlebt habe, Menschen, die Lust daran haben, vor allem auch mit jungen Menschen zu arbeiten, die in dieser ganz spannenden Phase von ersten langen Praxiserfahrung als Sozialarbeiterin oder als angehende Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter zu begleiten, das habe ich auch erlebt, dass einige das 35, 40 Jahre machen. Und es gibt ja so Altersgrenzen für Lehraufträge, ja, dass einige auch traurig sind, wenn sie mit 70 dann irgendwann ausscheiden, so, weil das einfach ein super spannender und auch schöner Bereich ist für Supervision. Das finde ich auch.
Das finde ich jetzt nochmal wichtig, als Aufruf vielleicht mitzugeben an diejenigen, die zuhören, ne, dass das Feld vielleicht mal zu erkunden, jetzt unabhängig von dem, was da an Geld dann zu holen ist, sondern vielleicht eher mit dem Anspruch, da mit beizutragen, dass so eine Form von Professionalisierung derjenigen, die sie dann später in den Sozialarbeiterteams supervidieren, dass die vielleicht gelingen kann oder dass sie dazu beitragen können, so vielleicht. Ja.
Und man bekommt einen, also was ich festgestellt habe, ja nochmal einen ganz besonderen Blick aus der Praxiswelt. Also die erzählen, also meine Erfahrung ja sehr, sehr ehrlich und authentisch von den krassen Belastungen, ja, und Konflikten, Tina, wie du sie am Anfang beschrieben hast, die mir sonst so in dieser, ja, wie soll ich es nennen, dieser grundauthentischen, ehrlichen, unverblümten Form in Supervision selten begegnen.
Nein, die sind dann schon dran gewöhnt, oft, ne? Also
Ja.
die sind dann ja schon
Ja,
einsozialisiert, ne?
ja.
Für die ist das dann schon Alltag und du stumpfst ja irgendwann ab. Das hatte ich mal in einem Team in einem Jugendamt. Die haben das immer wieder beschrieben. Also das geht ja nicht. Du kannst nicht immer so offen bleiben und dann also innerlich so offen bleiben und so berührt sein bei jedem einzelnen Fall, ne, die sind alle heftig, die Fälle. Und wenn, dann kannst du da nicht arbeiten, wenn du das immer zulässt. Aber die jungen Menschen, die gerade anfangen, die haben ja diese Hornhaut noch nicht entwickelt, sozusagen. Und die gucken da vielleicht dann auch noch mal ganz anders drauf.
Aber nicht nur die Fälle, auch wie Leitungskräfte mit mir umgehen oder
Ja.
Teamkollegen und Kolleginnen, ne? Das
Ja,
ist
das, aber
mal.
das ist etwas, was ich glaube ich für alle jungen Menschen, der Übergang von Schule oder von Studium in so einen Berufsalltag, was alle vielleicht teilen. Das könnte ich mir auch bei einem Tischler vorstellen oder bei einem Friseur oder bei einer Mauerin oder so, ne, dass die auch Ähnliches dann erleben. Wie ist der Umgang mit mir? Wie ist hier Hierarchie? Wie funktionieren Organisationen? Wie ist das mit Kollegen und so weiter? Das weiß ich nicht, ob das nicht so was generell, ja, was Generelles ist beim Eintritt ins Berufsleben. Was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, ist, worauf achtet denn, ja jetzt, oder was hast du da irgendwie zu was rausgefunden? Kannst du dazu was sagen? Worauf achten denn Hochschulen oder worauf habt ihr vielleicht geachtet bei der Auswahl von Supervisoren? Es ist ja nicht nur, wer kann sich das vorstellen von der Seite der Supervisoren, die praktizieren, die supervidieren, sondern auch, was sind eure Erwartungen oder was ist die Erwartung von Seiten der Hochschule an Supervisoren? Also eine Supervisionsausbildung setze ich mal als Grundlage voraus, ne? Also die muss man ja haben. Also gibt es darüber hinaus noch Kriterien, die wichtig sind?
Ja, das legen die Hochschulen unterschiedlich fest. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und je nachdem, was eine Hochschule als wichtig für ihre Studierenden erachtet, darauf wird dann, glaube ich, vor allem Wert gelegt. Ne? Also die meisten sind wieder Erfahrungswerte, ne? Da habe ich keine repräsentativen Daten zu. Die meisten sehen eine DGSV-Zertifizierung als besonders wichtig an. Ja? Also dass es eine Supervisionsausbildung gibt im Hintergrund, die zertifiziert ist über die Qualitätskriterien der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching. Das würde ich fast sagen, aus meinen eigenen Erfahrungswerten ist schon ein Standardkriterium. So. Und darüber hinaus wird dann geschaut, was ist gerade irgendwie noch wichtig, was fehlt vielleicht auch noch in dem Pool an Supervidierenden, ja, was wären noch irgendwie spannende Ergänzungen. Und dann wird geschaut, was passt zu der einzelnen Hochschule und zu der Abteilung. Da gibt es auch, ich hatte gerade nochmal nachgeschaut, Wolfgang Witte hat 2018 noch einen Artikel veröffentlicht zum Thema Qualifikation von Ausbildungssupervisoren in der sozialen Arbeit. Also wo er nochmal genau das, was du gerade gefragt hattest, Tina, sich nochmal angeschaut hat und gesagt hat, was braucht man denn eigentlich, um in diesem speziellen Feld tätig zu sein für spezifische Kriterien? So, ne? Und da geht es natürlich einerseits um die Rahmenfaktoren, die ich gerade schon benannt habe, aber eben auch, was benötigt man im Rahmen von persönlichen Kompetenzen, um vor allem für dieses Feld geeignet zu sein. Und darüber kann man ja auch nochmal trefflich diskutieren und streiten.
Was würdest du denn jetzt mal ganz wirklich persönlich und aus deiner eigenen Erfahrung sagen, macht denn so eine Ausbildungssupervision aus? Also die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ja das eine und trotzdem hat man ja auch eigene Erfahrungen. Also warst du selber als Ausbildungssupervisor auch tätig, ja, ne?
Ja, fast, ich glaube, 10 Jahre. An unterschiedlichen Hochschulen, sowohl im Bereich des Anerkennungsjahres als eben auch vorher schon während des Praxissemesters oder während anderer Praxisphasen, weil ich es immer als außerordentlich spannend und schön erlebt habe. Also ich fand es oder ich finde es auch herausforderungsvoll. Ja, also Ausbildungssupervisionssitzungen erforderten zu Beginn immer für mich mehr Vorbereitung, als es auf dem freien Markt war. Ja, weil Henning, du hattest eben mal gesagt, es kann auch sein, dass Menschen zum Beispiel auch gar nichts sagen. Ja, und die sitzen dann da, wir sind alle in einem Zwangskontext und müssen jetzt die Zeit füllen und möglichst konstruktiv füllen. Ja, und dann werden ja häufig auch so Rollen konstruiert wie, ach, jetzt ist aber die in Anführungsstrichen lehrende Person dafür zuständig, dass wir diese Zeit füllen. So, ja, und die Menschen dann, und das finde ich immer besonders spannend, dazu zu bringen, dass sie Supervision für sich als ein hilfreiches Instrument sehen und selbst zu Supervisanden und Supervisanten werden. Diesen Prozess zu begleiten, den finde ich herausforderungsvoll, manchmal auch mühsam, aber sowas von lohnenswert. Und wenn das in einem längerfristig angelegten Ausbildungssupervisionsprozess gelingt, dann entsteht häufig, das habe ich erlebt, so eine Form von extremst hoher Kreativität, von extremst hoher Reflexivität. Und das sind alles junge Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, aber häufig in ganz unterschiedlichen Feldern tätig sind. Und das finde ich, diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen, fand ich immer so spannend und kreativ. Das war echt mir immer eine Freude, das zu tun. Ja, und auch die Lust auf methodisches Arbeiten. Also auch das habe ich als außerordentlich kreativ erlebt. Also Aufstellungen zu machen, mal mit dem Familienbrett was zu erarbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen in Form von, ja, von bestimmten Rollenspielen oder mit Karten, mit Bildern zu arbeiten, mit Metaphern zu arbeiten. Da hatten viele Menschen wirklich viel, viel Spaß dran und konnten das sehr, sehr konstruktiv für sich nutzen. Das hat auch die Untersuchung übrigens gezeigt.
Also die müssen
Aha.
von Studierenden zu Supervisanten werden, das hast du eben gesagt, ne? Und das ist ja genau die Szene, die Henning, die du auch eben beschrieben hast. Also die sitzen da und dann sagen sie nichts, weil sie halt warten, dass der Lehrende die irgendwie was tut, ne? Also es ist so nach vorne gerichtet erstmal. Also die Person da vorne, die ist zuständig, die macht irgendwas. Und ich kann mich erinnern, dass Ronny Jahn unserem Podcast gesagt hat, also um beraten zu können, braucht es ja erstmal irgendwie ein Anliegen, also etwas, worum es gehen soll. Und wenn das nicht da ist, dann kann man es eigentlich lassen, hat er also ein bisschen provokativ und auch flapsig ausgedrückt, aber das ist ja der Kern. Also wenn es keine Anliegen gibt, was macht man dann da? Und das würde ich sagen, trifft auf reguläre Beratungs- und Supervisionsprozesse zu, aber in Ausbildungssupervision ist ja da gibt es ja ein Anliegen, was sozusagen vorgegeben ist von Seiten der Hochschule. Die Hochschule entscheidet ja, das Anliegen seid ihr, also ihr und eure Einsozialisation in das Feld. Das finde ich herausfordernd, weil davon müssen Sie ja erstmal überzeugt werden.
Ja, voll. Und ich habe gerade gedacht, so als, also diese Schwelle von Sozialarbeiter, vom Studierenden zum Sozialarbeiter, Supervisantin werden, da ist mir ja oftmals gar nicht klar, dass ich ein Anliegen habe, vielleicht auch. Ich kann ja qua meiner Berufsausbildung, also den jungen Berufsjahren, also gar nicht vom Alter her, noch gar nicht so viel sehen. Ja, also ich erlebe das ganz häufig in den Eingangsrunden. Die beginnen zu erzählen, ja, und erzählen das so von alleine weg, und dann sollte eigentlich der nächste dran sein. Und ich merke, okay, da waren jetzt gerade so viele Sachen drin, die man sich angucken könnte. Und wenn man dann mal so ein bisschen nachfragt, merke ich häufig, das ist denen noch gar nicht klar, was da alles drinsteckt, möglicherweise an Teamdynamiken, an Dynamiken zwischen mir. Ja, und dann habe ich wieder auf dem Kind gesessen. Das ist bei uns heute ganz häufig, ganz toll gewesen. Also nicht toll, sondern ganz häufig kommt das bei uns vor, ne? Aber sonst ist alles gut, mit meinem Bezugskind läuft alles.
Auf dem Kind gesessen,
Ja,
Henning?
auf dem Kind gesessen, ne?
Was heißt, also meinst du wörtlich auf dem
Ja,
Kind gesessen?
wörtlich, wörtlich.
Jemand hat sich auf ein Kind gesetzt.
Genau. Aber sonst mit meinem Bezugskind ist alles gut. Nee, und hast du und ich habe heute für heute auch nichts zu besprechen. So, ne? Und das sind ja total interessante Sachen, mit denen man ja auch achtsam umgehen muss. So, dann finde ich als Supervisor in der Situation, da sind so viele Dinge. Dann glaube ich, macht ja viel auch noch mal die Gruppe. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Da sitzen bei uns in der Regel 12 bis 15 in der Gruppe. Was bedeutet das, in der Gruppe einen Fall und seine Anliegen vorzustellen? So, ich spiele da manchmal so ein bisschen mit dem Setting, ja, dass sie in kleinen Gruppen arbeiten, vielleicht erstmal einen Fall ausarbeiten, und das auch ein bisschen direktiver begleite. Aber das war für mich am Anfang Hindernis, ja. Also als ich damit angefangen habe, ich kam so aus meiner normalen Supervisorenrolle, hier sitzen wir zusammen und jetzt so, ihr seid dran mit Anliegen. Und
Ja,
da war
finde ich auch.
verständlicherweise natürlich dann viel Schweigen und auch mal gucken, was soll denn jetzt hier passieren, so sozusagen.
Das ergibt sich ja ganz logisch auch daraus, dass diejenigen, die da sitzen, noch nicht klar haben, also wo hört meine Person auf und wo fängt die Rolle an? Und dann sind erstmal alle Themen irgendwie ja ein Mischmasch irgendwie da raus und dann weißt du nicht, ist das jetzt nur meins oder ist das etwas, was mit dem Feld zu tun hat, was mit dieser Arbeit an sich zu tun hat und haben das vielleicht alle anderen in Varianten auch? Wenn es ein persönliches Thema ist, dann bist du ja viel, viel verletzlicher, als wenn du weißt, das ist was, damit haben wir es alle irgendwie zu tun. Das kann man vielleicht leichter besprechen, ne? Also was nicht so ganz so nah ist. Das braucht natürlich auch, glaube ich, viel Vertrauen. Das ist ja in allen Supervisionsgruppen so, dass es erstmal Vertrauen braucht, ne? Also wie bin ich hier geschützt? Was passiert mit mir, wenn ich darüber spreche? Bin ich dann ein schlechter Mensch, weil das jetzt so ist oder gemacht wurde? Habe ich das richtig gemacht? Habe ich das falsch gemacht? Wenn ich das jetzt sage, was passiert mit mir hier in der Gruppe? Bin ich dann raus irgendwie? Und ich würde doch so gerne dazugehören. Also das sind ja immer Dynamiken, die in allen Supervisionsgruppen auch eine Rolle spielen. Und was ich mir vorstellen kann, und das wäre eine Frage an dich, Tim, ist, die sind ja noch nicht sozusagen alte Hasen. Und manchmal erlebe ich das in Teams so, die schon ganz lange auch zusammenarbeiten oder wo vielleicht auch ein personeller Wechsel war, aber mit Menschen, die schon lange im Job sind, denen fällt es manchmal noch viel schwieriger, sich zu Supervisanten zu machen. Die können das ja schon alle und die machen es ja schon so lange. Also da ist dieser Schammoment ja nicht weg. So, also, ne, die haben ja auch Angst um ihre Integrität.
Ja, wenn ich mal das ganz salopp beschreiben würde. Ich gehe, wenn ich in Supervisionsprozesse gehe, auf den freien Markt und bin in der Probesupervision oder mache eine Vorstellungssupervision, wie auch immer. Dann ist ein Standardsatz von mir, dass ich sage, ich bin hier für die Proz oder ich übernehme die Prozessverantwortung für den Supervisionsprozess und die inhaltliche Verantwortung liegt bei ihm. Also das, was Sie besprechen möchten, welche Anliegen Sie tragen, das liegt bei Ihnen. Ich bringe keine Anliegen mit. Ich glaube, das geht in Ausbildungssupervision im Studium der sozialen Arbeit nicht in dieser Schärfe. Ja, weil natürlich habe ich die Prozessverantwortung als Ausbildungssupervisor, wenn ich mit den Studierendengruppen unterwegs bin. Aber ich habe auch eine Form von inhaltlicher Verantwortung, nämlich genau den Studierenden oder mit den Studierenden herauszuarbeiten, wie können sie zu Supervisantinnen werden? Nämlich, was bedeutet das, ein supervisorisches Anliegen zu haben? Woran macht man das denn eigentlich fest? Was ist es wert, in der Supervision angesprochen zu werden und was eben auch nicht? Ist ja auch immer eine spannende Frage. Und diesen Mehraufwand in Anführungsstrichen bedarf es aus meiner Sicht in Ausbildungssupervision, wenn Menschen ohne supervisorische Erfahrung zusammengewürfelt werden als Gruppe, sich teilweise auch gar nicht gut kennen und genau mit diesen Exklusions-Inklusionsprozessen, Gedanken, Sorgen unterwegs sind. Und da bedarf es aus meiner Sicht mehr inhaltliche Begleitung, vor allem zu Beginn eines Prozesses, um Vertrauen zu schaffen, Sicherheit zu schaffen, und eine Verständigung dafür zu erhalten, wie gehen wir hier in der Supervision miteinander um, sodass sie SupervisantInnen in Anführungsstrichen werden können. Und das ist aus meiner Erfahrung bei jeder Gruppe nochmal unterschiedlich, bedarf unterschiedlicher Aushandlungsprozesse. Aber da brauchen wir aus meiner Sicht mehr inhaltliche Gestaltungsverantwortung, vor allem zu Beginn des Prozesses.
Kannst du das mal an einem Beispiel festmachen? Also wie gestaltet man dann inhaltlich?
Du meinst, wie gestaltet man es inhaltlich zu Beginn, dass die Menschen sich einlassen können? Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch, ja, sondern das ist natürlich situativ bedingt. Aber vor allem Schwerpunkt da zu Beginn darauf zu setzen, dass es ein sicherer Raum wird, dass es durchaus im Kontext von Lehre und Studium stattfindet, aber trotzdem ein notenfreier Raum ist, kein bewertungsfreier Raum, sondern ein benotungsfreier Raum ist. Und dass das, was die Menschen in der Supervision ansprechen, erstmal für Entwicklungsprozesse förderlich ist. Egal, ob es eine positiv gekennzeichnete Erfahrung ist, ob es eine schwierig gekennzeichnete Erfahrung ist. All das, was die Menschen in die Supervisionsprozesse mit einbringen, kann für die Gruppe, kann für den Prozess und kann für jeden Einzelnen gewinnbringend sein. Ja, und darüber eine Verständigung zu erzielen, ist, glaube ich, etwas, was elementar ist. Weil, das habe ich auch erlebt, viele Menschen auch oder viele Studierende auch damit gedanklich beschäftigt sind, wenn ich das jetzt einbringe, das ist vielleicht für mich ein Anliegen, aber ich weiß ja gar nicht, ob das für die anderen auch interessant ist. Ja, also so etwas in Anführungsstrichen bieten zu müssen, was auch für andere interessant ist. Ja, darüber braucht es einfach zu Beginn mehr inhaltliche Klarheit. Und das kann man natürlich durch unterschiedliche Gesprächsformen, durch unterschiedliche Methoden eben auch kreativ machen.
Was sind denn so die Themen, die die dann besprechen? Also gibt es da überhaupt sowas wie so eine rote Linie oder so? So kann man das clustern? Gibt es bestimmte Themenbereiche, die immer wieder auftreten, was vielleicht auch anders ist als in, sage ich mal, freien Markt-Supervisionssitzungen? Oder ist es eigentlich egal?
Nee, also meine, kann ich auch wieder von mir persönlich sagen, meine Maßgabe ist immer all das, was mit ihrem Beruf und mit ihrem beruflichen Kontext zu tun hat, darf in der Supervision Thema werden. Ja, also Stichwort Abgrenzung auch zur Therapie, ist kein therapeutisches Setting, sondern ist eine berufsbezogene Reflexion, wo natürlich persönliche Anteile mit reinspielen. Das haben wir eben auch schon besprochen. Und ich glaube auch im Ausbildungskontext noch mal mehr oder noch mal anders vielleicht als auf dem in Anführungsstrichen freien Markt. Und da gibt es Themen von Grenzerfahrungen, die habe ich häufig erlebt, wo sich jemand mit, das habe ich auch häufig erlebt, wo jemand mit Konzepten oder Verhaltensweisen der Einrichtung auch nicht einverstanden ist. Was ich ein ganz häufiges Thema erlebt habe, ist das Brechen von Theorie und Praxis. Ja, also man geht mit einem theoretischen Background in die Praxis und denkt, ach so und so läuft das. Ja, oder ach, jetzt arbeite ich lebensweltorientiert nach Hans Thiersch und möchte das und das so machen, aber es passt gar nicht in den Kontext der Stelle zum Beispiel. Ja, und da sind die Studierenden häufig, glaube ich, es erlebt, erstmal irritiert und hinterfragen das. Und das kann ja auch dazu beitragen, dass es zu so Sozialisationsprozessen kommt, ja, und die berufliche Identität sich nach und nach aufbaut. Also das hat ja Stefan Kösel zum Beispiel auch in seinen Modellen ganz schön hergeleitet, dass er gesagt hat, vor allem da, wo Theorie und Praxis miteinander nicht übereinstimmt, ja, wo es zu so Brucherfahrungen kommt. Genau dort ist Entwicklung möglich. Und wenn es zu praktischen Brucherfahrungen oder zu Brucherfahrungen in der Praxis kommt, dann müssen wir theoretisch nachbessern. Und wenn es in der Hochschule bestimmte Theorien gibt, wo die Studierenden sagen, ach, da komme ich aber mit meinen Praxiserfahrungen, passt das nicht gut zusammen, ja, dann muss man das wieder relationieren. Und immer an diesen Punkten kann Supervision eine entscheidende Rolle spielen. Also immer im Rahmen von berufsbezogener Reflexion.
So eine bestimmte Form von Zeitdynamik, die du feststellen konntest. Also aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, wenn ich die über ein Jahr begleite, viele fangen sehr euphorisch an in ihren Stellen. Und dann gibt es bei vielen häufig irgendwann so eine Phase von Konflikten, Brüche, sehr, sehr kaputt und auch sehr erschöpft, ja. Und so etwa bei vielen, aber nach so einem halben Jahr, wo ich meine feststellen zu können, dass es so eine, wo diese krasse Rollendiffusion ist das der richtige Begriff, so ein bisschen mehr hin zu einer etwas klareren Rollenidentität geworden ist. Gibt es da was zu Tim?
Das kann ich jetzt in der Untersuchung auch nicht belegen, weil ich ja quasi einen Querschnitt immer ausgewählt habe, ne? Also
Okay.
einzelne Sitzungen in verschiedenen Kontexten. Aus meiner beruflichen Praxis selbst kann ich das für meine, also kann ich das Gefühl bestätigen für die Prozesse im Anerkennungsjahr. Für die Prozesse im Praxissemester, da ist das alles ein bisschen gebündelter, weil die ganze Phase ja nur über 100 Praxistage in der Regel
Ja.
geht. Ne? Und da startet, also da ist es ein bisschen komprimierter, aber diese Form von anfänglicher Euphorie hin zu Diffusion und Klarheit könnte ich tendenziell sogar unterstreichen. Wobei die anfängliche Euphorie manchmal eben auch nicht groß ausgeprägt ist, weil, das kann man ja an dieser Stelle auch nochmal sagen, vor allem die studienintegrierten Praxisphasen ja auch schon prekäre Praxisphasen für die Studierenden darstellen können, ne? Dadurch, dass sie häufig nicht bezahlt sind, ne? Dass sie nebenbei, neben einer Vollzeitstelle in der Praxis noch nebenbei dann an den Wochenenden arbeiten müssen und dann gar keine Urlaubstage zum Beispiel mehr haben, wenn die studienintegrierte Praxiszeit alle Krankheitstage nachgeholt werden müssen und so weiter. Das ist halt eine höchst prekäre Lebenssituation für viele Studierende. Und deswegen habe ich es auch erlebt, dass diese anfängliche Euphorie, die ich vielen auch wünschen würde, ja, was Neues kennenzulernen, wie cool ist das denn eigentlich auch in so Praxisfelder nochmal eintauchen zu können, dass das gedämpft ist durch, boah, wie überlebe ich überhaupt in der Zeit?
Ja, und viele müssen ja auch noch arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, darüber hinaus, weil das, was sie da bekommen, einfach nicht ausreicht. Also insofern, da treffen so viele Anforderungen an die Studierenden auch aufeinander, ne? Und wie viel sind die dann manchmal auch vielleicht mit Überleben beschäftigt und gar nicht unbedingt in der Lage, da sehr reflexiv jetzt sich auf so etwas einzulassen? Das weiß man nicht. Oder wie viele Menschen sind dann da auch in Krise, die vielleicht nichts mit der Ausbildung an sich zu tun haben, aber mit der Lebenssituation, in die sie geraten durch die Ausbildungs Bedingungen sozusagen, ne? Also Ähnliches erlebe ich auch in der Erziehungswissenschaft an der Uni Bielefeld vor allem in den Masterseminaren, wo ja viele auch schon eine Erstausbildung haben und auch schon in der Praxis arbeiten und dann teilweise berufsbegleitend den Master studieren. Wir machen ja kein Anerkennungsjahr und es gibt auch keine Supervision begleitend dazu, sondern die machen eben ihre wissenschaftliche Ausbildung in dem Master, und haben aber genau die Erfahrung gemacht, Henning, die du gerade beschrieben hast. Also die haben ihren Bachelor studiert, sind mit diesen Idealvorstellungen der Praxis auch in die Praxis gegangen und erleben schon so etwas wie einen Praxisschock oder fragen sich, und wie hilft mir das jetzt, dass ich das weiß? Und muss ich das, also manche gehen dann los und fangen an, sozusagen ihren KollegInnen da in den Teams dann zu erklären, ne, wie es eigentlich richtig geht nach der Theorie und kommen dann in Schwierigkeiten oder sind irritiert von der Unreinheit, sage ich jetzt mal, der KlientInnen, die eben nicht so sind, wie das oft, also wie das sozusagen theoretisch manchmal dargestellt wird, ne? Also dass die sind dann einfach, die verhalten sich einfach nicht so, wie die sich das vorgestellt haben, ja? Die sind dann nicht dankbar oder ne? Die riechen dann vielleicht unangenehm oder ja, oder sind irgendwie aufbrausend oder so. Deswegen sind sie nicht weniger hilfebedürftig, ja, aber die sind eben keine Cookie-Cutter-KlientInnen, mit denen man dann ganz gerne arbeitet und die das alles ganz dankbar annehmen. Und das führt häufig wirklich zu Schwierigkeiten. Und da finde ich schon, dass dafür ein Raum geschaffen werden muss. Und deswegen bin ich absoluter Fan von Ausbildungssupervision und finde, das sollte tatsächlich verpflichtend sein. Das muss ich echt an dieser Stelle auch nochmal sagen. Es braucht einen Raum, wo das thematisiert werden kann und wo auch gesagt werden kann. Und so hätte ich auch dann Satz eben verstanden, da kommt man in so eine Situation gerade am Anfang, dass man das Sprechen einfach auch möglich macht, dass man das auch erzählt. Also, ne, sowas da auch zur Verfügung stellt. Ja, nein, Theorie, die reine Lehre, die Theorie ist nicht so wie die Praxis. Aber was können wir denn von dem einen lernen und ins andere implementieren? Also wie viel theoretische Fundierung brauchen wir und welche, um dann handlungsfähig zu werden? Und ne, was hilft uns die Theorie auch vielleicht, etwas zu verstehen über die Praxis oder über bestimmte Lebenssituationen, was wir bisher noch nicht verstanden haben? Und was verändert das eigentlich an meinem Blick auf die Situation, wenn ich mir das vor Augen führe? Und ich finde den Teil, also auch von Anleitung, notwendig in diesen Settings. Weil das wissen die noch nicht, das können die nicht. Und dann fangen sie sonst an, das eine zu entwerten, das andere aufzuwerten oder umgekehrt. Das halte ich für ganz schwierig. Und dann wären wir in Deprofessionalisierungsprozessen, wenn das so wäre.
Ich hänge gerade bei dem Gedanken, also Selbstreflexion anstoßen und Sachen hinterfragen. Und gleichzeitig sind die Studierenden oder die im Anerkennungsjahr in so einer krass angespannten Phase, dass sie auch das Hinterfragen Krisen auslösen kann. Ja, also ich muss an meine eigene, wenn ich an meine eigene Lehrsupervision denke und an diese Zeit im Studium und immer mehr sehen, auch in der eigenen Einrichtung, ja, so, das hat mich schon teilweise in, also sehr, sehr angestrengt und in Krisen gestürzt, ja, dass ich auch durch mehr Wissen sozusagen mehr Sachen gesehen habe, mehr Sachen hinterfragt habe und von so einer, so eine Idealisierung weggebrochen ist auch von meiner damaligen Arbeitsstelle zum Beispiel, ja, und das hat mich schon in eine tiefe Krise gestürzt, so, und wenn ich dann die angehenden staatlichen Sozialarbeiterinnen sehe, die so ganz idealisiert von ihrer Praxisstelle sprechen und ich mich die ganze Zeit frage, ha, wo ist denn das Häufchen, so, ne, und wann hinterfrage ich das, wie lange lasse ich denen das, ja, finde ich eine sehr spannende und anstrengende Frage. Das war jetzt aber überhaupt nicht das, was du gesagt hast, Tina. Ich hänge da bloß die ganze Zeit fest. Also.
Ich kann mich dabei euch beiden anschließen. Ich denke einerseits, das ist eine hochkomplexe Lebenssituation, in der sich die jungen Menschen befinden und die kontextuell auch Krisen befördert. Ne, durch das Konstrukt von studienintegrierter Praxisphase zum Beispiel, wo die Bezahlung nicht dem Mindestlohn entspricht, weil es eine studienintegrierte Zeit ist. So. Ja, und das Ganze finde ich hochproblematisch. Und ich kann mir vorstellen, und da bin ich auch ganz ehrlich an dieser Stelle, wenn ich mich hineinversetze in die Situation und denke, boah, ich bin in so einer komplexen Lebenssituation und muss gucken, wie ich finanziell meine Wohnung halte, mein WG-Zimmer halte, mir brechen Möglichkeiten weg, denen ich meinen Nebenjob vollziehen kann. Oder ich bin 4 Tage in der Praxis, habe einen Tag Hochschultag und dann am Wochenende arbeite ich 2 Tage möglichst voll durch, ja, um meine Bezahlung oder um meinen Lohn entsprechend halten zu können. Dann würde ich mir auch überlegen, welche Zeiten in dieser höchst anstrengenden Zeit kann ich dann möglicherweise nochmal nutzen, um vielleicht auch mal durchzuatmen. Und da fällt mir schon eine Reflexionszeit dann ein, ja, weil den Nebenjob kann ich nicht kürzen, da brauche ich die Bezahlung für. Die Praxistage kann ich nicht kürzen, weil da bin ich in Verträgen mit der Praxisstelle. Den Hochschultag kann ich nicht kürzen, weil nachher kriege ich mein Praxisprojekt nicht anerkannt, weil ich nicht im Begleitseminar war. So, das Gleiche ist natürlich mit der Ausbildungssupervision auch, wenn man genau diese Zeiten, ne, wie oft darf ich fehlen, wie auch immer, diese Fragen. Ja, aber das ist ja möglicherweise dann die Zeit, wo ich erstmal durchatmen kann. Und vielleicht führt das auch dazu, dass ich entweder mal nicht an der Ausbildungssupervision teilnehme oder wenn ich dort bin, vielleicht auch ein bisschen reflektionsmüde gerade bin, weil ich einfach mit ganz, ganz vielen existenziellen Gedanken unterwegs bin. Und ich finde, das darf auch so sein. Und auch das darf Thema in Ausbildungssupervision sein. Und ich finde auch das kritische Hinterfragen, ist das gerade die entsprechende Form, um beruflich sozialisiert zu werden mit so einem Konstrukt? Auch das frage ich tatsächlich kritisch an. Ja, ist das ein gesundes Instrument, um die ersten beruflichen Erfahrungen als Sozialarbeiterin zu machen oder als Sozialarbeiter? Ist überall unterschiedlich konstruiert, ja, aber wenn ich jetzt eine Vollzeitpraxisstelle möglichst unbezahlt im Rahmen eines Praxissemesters anschaue, ist das schon ein Konstrukt, was echt schwierig ist.
Also mehr als das. Also da haben wir ja wieder Exklusion. Das können sich manche schlicht einfach gar nicht leisten oder nur zu ganz schwierigen Bedingungen, ne? Dass sie dann vorher irgendwie wirklich ganz viele Nebenjobs arbeiten, das Geld sparen und um das dann überbrücken zu können. Also das braucht ja auch eine Voraussicht und eine Planung, die dann über das hinausgeht. Also gerade die Gruppe derjenigen, die sich selbst finanzieren müssen, ja, und keine anderen Möglichkeiten haben, diese Ausbildung zu machen, die wird da schon vor wirklich große Herausforderungen gestellt. Und ich finde, das muss man auch besprechen. Also es muss auch irgendwo auftauchen. Das sind prekäre Bedingungen, unter denen die dann leben müssen. Ja, in manchen Fällen ist es ja sogar so, ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist. Also das weißt du vielleicht, also dass das BAföG dann teilweise nicht gezahlt wird für diese Zeit in der Praxisphase, je nachdem, wie lang die sind. Und das ist ja, also das würde bei mir Existenzängste auslösen. Da wüsste ich gar nicht, ob ich das zu Ende machen könnte, so eine Ausbildung.
Also ich kenne konkret jemanden, bei dem das so war, hat an der Hochschule in Köln, glaube ich, Soziale Arbeit studiert. Integriertes Praxissemester, währenddessen wird kein BAföG gezahlt.
Ja.
Ich bin ziemlich sicher. Und dann
Ja.
einen Job in der Kinder- und, also ein Praxis in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gehabt und am Wochenende im Café gearbeitet.
Ja, genau. Und dann, ne, was weiß ich, dann bist du angewiesen darauf, dass alles anerkannt wird und dann bist du vielleicht nicht in derselben Stadt und dann fällt die Bahn aus oder kommt zu spät und dann sagen die, nee, das unterschreibe ich dir jetzt nicht, dass du hier warst, weil du warst 2 Stunden zu spät. Also irgendwann bricht man ja auch an sowas.
Da darf ich vielleicht an dieser Stelle nochmal eine Initiative erwähnen, das JungDBSH, die zum Thema prekäres Praktikum ja auch aufgerufen haben, dass die studienintegrierten Praxiszeiten halt angemessen bezahlt werden und da auch erste Erfolge vermeldet haben. Also die haben mit einigen Städten zum Beispiel schon Rahmenverträge geschaffen, ja, dass Studierende in der Praxisphase den und den Lohn mindestens erhalten. So. Also es ist was in Bewegung, ja, auch berufspolitisch, aber für viele ist das wirklich ein Nadelöhr im Studium.
Ja, das ist absolut so. Ja. Ja, jetzt haben wir schon sehr viel über Ausbildungssupervision gesprochen. Ich glaube, wir haben auch ganz viel angesprochen, angeteasert. Ich glaube, vertiefend wäre dann auf jeden Fall ratsam, in dein Buch auch nochmal reinzuschauen. Ich sage auch nochmal, wie es heißt. Professionalisierung im Studium der sozialen Arbeit. Es ist 2021 erschienen bei Belz. Aber bevor wir jetzt so Richtung Ende gehen, so endgültig, Tim, nochmal die Frage an dich, was ist dir noch wichtig zu sagen abschließend? Was möchtest du noch platzieren, was noch keinen Raum gefunden hat?
Ich möchte mich gerne dir noch anschließen, indem du eben sagtest, ich bin ein Fan von Ausbildungssupervision. Dem schließe ich mich an, weil ich finde es ein äußerst spannendes, interessantes und gewinnbringendes Instrument im Studium der sozialen Arbeit, weil es so viel umfasst, so viel umfassen kann und ja, so eine große Chance ist, junge Menschen in ihrem beruflichen Sozialisationsprozess zu begleiten. Weil ich den Eindruck habe, dass vor allem während der studienintegrierten Praxiszeiten und Praxisphasen oder auch im Anerkennungsjahr nach dem Studium einfach so viel passiert, was berufliche Sozialisation angeht, wo viele erste Schritte gemacht werden, wo sich vieles nochmal öffnet und dann aber auch eben schon verfestigt, dass ich denke, ja, das ist ein wichtiges Instrument und ich würde mich freuen, wenn es einerseits weiter wissenschaftlich untersucht werden könnte, dass nämlich diese Blackbox Ausbildungssupervision, wenn ich sie mal so benenne, ein bisschen erhellt wird und geschaut wird, was ist dann möglicherweise, was sind Kriterien oder was sind Instrumente, was sind Interventionen, die besonders hilfreich wirken können in dieser wichtigen Phase. Also, dass das weiter erleuchtet wird und durchleuchtet wird und dass da auch an den Hochschulen eine hohe Akzeptanz gibt für dieses Konzept Ausbildungssupervision oder für dieses Lernangebot Ausbildungssupervision, wenn ich es mal fachlich formuliere. Weil das, was Henning eben auch sagte, ja, dass das manchmal auch hinterfragt wird, ja, ist ja auch gut, dass es hinterfragt wird, aber aus meiner Sicht ist es ein sehr lohnenswertes, wenn auch teures Instrument, ja, weil da gehen viele Gelder rein für Lehraufträge, aber ein äußerst lohnenswertes Lehr- und Lernangebot für die Studierenden.
Ja, wie gehen wir jetzt aus dem Gespräch raus? Was nehmen wir mit, Henning? Sag mal.
Ja, also ich bin erstmal bestätigt in der Art und Weise, wie ich die Ausbildungssupervision bei mir konzipiert habe. Danke dafür, Tim. Und ich empfinde das auch genauso an dieser wichtigen Bruchstelle von Studium zu Berufsrollen, Sozialisation, Berufsrolle, also eine total wichtige Schnittstelle, die begleitet gehört. Ja, bei manchen muss das mehr begleitet werden, bei anderen weniger. Aber meine Erfahrung ist, die kommen aus diesem sehr generalisierten Studium heraus und sind noch nicht fertig. Für die, Tina, du hast es ganz am Anfang gesagt, für die sehr, 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 sehr vulnerablen Menschen, mit denen sie zu tun haben und über die sie Interpretationsmacht haben. So, das ist ja ein wichtiger Punkt, ja. Und das finde ich ist ein wichtiger Punkt der Reflexion. Das hat mir total mich bestätigt und mir geholfen heute. Dafür danke, Tim, habe ich gerade schon gesagt. So, und bin gerade damit beschäftigt, wie man das auch im Rahmen bei meiner eigenen Hochschule weiter professionalisieren kann, könnte. Ich freue mich auf dein Buch.
Und Tim, wie gehst du raus?
Also mir hat es viel Freude bereitet, mit euch darüber zu sprechen. Und ich finde es sehr wertschätzend, dass wir ja, diesem Thema jetzt auch die Zeit hier gewidmet haben. Weil ich finde, manchmal fehlt das. Manchmal ist Ausbildungssupervision so ein randständiges Thema, sowohl im Supervisionsdiskurs als auch in der Hochschullehre. Und ich finde, da gehört es nicht hin. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier uns heute 90 Minuten diesem Thema widmen können.
Ja, super. Das finde ich schön, dass du das sagst, weil genau das war die Intention. Also nicht nur, dass du dich freust, aber dass wir das machen. Genau, ich nehme nochmal so für mich mit, was es kostet und was es braucht, diese Institutionalisierungsprozesse voranzutreiben von bestimmten Instrumenten. Und das wäre ja etwas, wissen wir noch nicht, ob das gelingt, ne? Aber wenn das gelingen sollte irgendwann, dass man sagt, also Ausbildungssupervision ist jetzt institutionalisiert in der Ausbildung von Sozialarbeitenden, dann glaube ich, haben wir einen ganz, ganz wichtigen Schritt in Richtung Professionalisierung auch einfach gemacht. Und insofern hoffe ich, dass jetzt diese Auseinandersetzung, die wir heute damit hatten, unser Gespräch da irgendwie in irgendeiner Form irgendeinen Beitrag leistet. Und wenn es nur ist, es sichtbar zu machen und vielleicht die ein oder andere Person, die es hört, dazu zu motivieren, so einen Lehrauftrag anzunehmen und zu sagen, ich mache das für das wenige Geld, aber mit der Idee, dass ich hier einen Beitrag leisten kann und das vorantreiben kann. Ja. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich über Hinweise von allen, die zuhören, also auch Beteiligung an den Diskussionen. Vielleicht gibt es ja auch kritische Ideen zu den Punkten, die wir angesprochen haben oder Menschen, die sagen, boah, ich bin überhaupt nicht so pro Ausbildungssupervision und zwar deshalb, dann bitte gerne an unsere Mailadresse, gerne auch über Instagram, da ist irgendwie nicht so viel los, aber bei LinkedIn ist doch manchmal ein bisschen mehr an Diskussion. Darüber würde ich mich sehr freuen, wenn dann da Kommentare hinterlassen werden. Das läuft über mein Profil bei LinkedIn. Da werde ich auch natürlich die Folge nochmal bewerben und möchte mich jetzt herzlich bedanken, Tim, erstmal, dass du da warst. Das war wirklich, ja, wirklich sehr ein anregendes Gespräch, fand ich, und hat nochmal so ein bisschen die Hintergründe beleuchtet. Und ich hoffe, es hat Lust gemacht, das Buch zu lesen, bei mir auf jeden Fall. Aber ich habe ja auch schon reingeguckt vorher. An dich auch herzlichen Dank wie immer, Henning, und danke an alle, die zugehört haben. Und wir verabschieden uns jetzt damit in eine kurze Sommerpause, denn die nächste Folge erscheint erst im August. Und bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit. Ciao.
Ciao.
Tschüss.